Eigentlich ist es nur eine Formalie. Eigentlich. Selbst bei der Abstimmung über die bilateralen 3, die neuen Verträge mit der EU, ein doppeltes Mehr brauchen. Eins von Volk und Verstand. Diese Frage ist wahnsinnig aufgeladen. Das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Politbüro gemerkt. Interessanterweise ist die Frage nach dem Ständemehr fast grösser als nach dem Inhalt der Verträge. Diese Frage ist auch im Bundeshaus wahnsinnig aufgeladen. Das hat man diese Woche bei der Debatte darüber im Ständerat gemerkt.
Ich möchte Sie bitten, diesen Ordnungsantrag abzulehnen. Ich empfinde ihn als grobes Foul. Grobes Foul. Unsere Spielregeln, die wir uns hier in diesem Haus geben.
Wenn wir das befolgt hätten und der Bundesrat befolgt würde, hätten wir diese Diskussion gar nicht. Das ist das Hauptproblem.
Dass die Frage gerade jetzt nochmal diskutiert wird im Bundeshaus, ganz kurz vor der Abstimmung über 10 Millionen Schweiz am Sonntag, ist speziellen Umständen geschuldet. Man kann so oder so sagen, dass die beiden Sachen, die 10 Millionen Schweiz und die Frage nach dem Ständemehr, ziemlich eng zusammenhängen. Wie genau, das klären wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Mit dabei sind Fabian Renz, wie immer, wenn es um Ständemehr geht, Larissa Rien und Jacqueline Büchi. Ich heiße Philipp Loser, hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Die Aufgabe der SPKS ist es, die Frage des Ständemehrs zu bearbeiten. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt ist hier eine Kommissionsinitiative ausgearbeitet worden, die weit darüber hinausgeht.
Ich nehme jetzt aus dieser Diskussion eigentlich mit zwei Juristen drei Meinungen.
Ein kompliziertes juristisches Hin und Her ist weder verständlich noch zielführend. Dieses Tauziehen ist unserer Räte einfach schlicht nicht würdig.
Wir haben jetzt sogar ein paar Ausschnitte gehört aus der Ständeratsdebatte zur Frage vom Ständemehr. Vielleicht ganz allgemein, über das haben wir im Politbüro noch nie geschwätzt. Das ist absolut schändlich, dass wir das noch nie gemacht haben. Wie läuft eigentlich eine Debatte im Ständerat genau ab?
Ja, also es ist so, dass jeder schon mal kann reden, sozusagen, wenn er will. Das ist ein grosses Privileg gegenüber dem Nationalrat, weil dort darf man so verschiedene Kategorien. Und je nach Kategorie von einer Debatte dürfen nur irgendwie die Sprecher von der Kommission oder von den verschiedenen Fraktionen reden und eben nicht jeder, der gerade findet, ich kann jetzt da auch noch meine Meinung kundtun, der kann da auch noch etwas einwerfen. Und das heisst eben, dass es im Ständerat teilweise deutlich länger geht. Man kann auch schlecht abschätzen, wie lang es dann genau geht, weil die Leute auch aufeinander reagieren und so, weil sie hören sich eben tatsächlich gegenseitig normalerweise auch noch zu und das ist im Nationalrat eher selten.
Wir sagen zusammen, dass sie sich zuhören. Ob es wirklich stimmt? Kleines Fragezeichen.
Ja, also es kommt, glaube ich, genug häufig vor, dass sie sagen, Kollegin Binder, ich möchte jetzt doch noch nicht in dem schönen Hochdeutsch, aber so aufeinander reagieren.
So ein bisschen wie bei uns im Podcast. Man redet drei, wenn es einem gerade neu ist. Und so manchmal zu, meistens.
Ja, wenn man so einen Nachmittag lang so eine Ständeratsdebatte verfolgt, dann ist einem der Satz irgendwann so im Ohr. Bei jedem Geschäft oder nachdem die Kommissionssprecher ihre Ausführungen gemacht haben, gehört das Wort jetzt frei für die Mitglieder der Kommission. Dann sind meistens noch 4, 5 andere Leute, das Wort jetzt frei für die Mitglieder des Rates. Und dann kommen nochmal etwa 10 andere. So läuft das etwa ab.
Du hast gesagt, Fabian, in der letzten Folge vom Politbüro, dass das Ständerat wahrscheinlich das höchste Amt auf der ganzen Welt ist, wo man unbedingt anstreben muss. Du hast auch deine Kandidatur ein bisschen angekündigt für den Ständeratssitz in Zürich. Deine Chance ist jetzt auch grösser geworden, nachdem Nathalie Rickli wieder zurückgezogen hat.
Nach dieser wahnsinnig guten Imitation jetzt vorher gerade.
Eben. Ich denke jedes Mal, wenn man eine Debatte hört im Ständerat, wo 2, 3, 4 Stunden, 5 Stunden geht, denke ich, nicht geschenkt. Hast du dir das gut überlegt bei deiner Kandidatur, Fabian?
Ja, also man muss dazu natürlich auch sagen, auch im Ständerat sind die Reihen etwa die ein bisschen gelichtet. Also es gibt dort keine Anwesenheitspflicht und Damen und Herren Ständeräte, die hängen dann auch gerne zwischen ihnen mal in der Cafeteria oder in der Wandelhalle umeinander.
Sehr gut. Das heisst, die Kandidatur bleibt bestehen. Nach dem Anfangsgeplänkel, ich könnte echt recht lange einfach über die Debattenkultur im Ständerat reden, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also, wer mal Zeit hat, soll sich unbedingt mal reinziehen. Reden wir über das, was Sie heute geschwätzt haben. Warum genau hat der Ständerat heute, wir nehmen am Donnerstag auf, über das Ständemeer geschwätzt, was soll gehen bei den bilateralen drei?
Der Grund ist, dass die staatspolitische Kommission vom Ständerat aufbetrieben vom FDP-Ständerat Andrea Caroni eine parlamentarische Initiative eingereicht hat, wo eine Verfassungsänderung, also eine Übergangsbestimmung in der Verfassung verlangt für die bilateralen drei. Es ist ja ein Streitpunkt, ob der Inhalt von diesen Verträgen unserer Verfassung punktuell widerspricht. Und es gibt eben namhafte Stimmen, die sagen, die Verträge sehen eine Ausweitung von Personenfreizügigkeit vor. Das steht nicht im Einklang mit dem Zuwanderungsartikel, wo 2014 da mit der Masseneinwanderungsinitiative von SVP in die Verfassung gekommen ist. Und darum braucht es eine Verfassungsänderung. Und der Clou davon ist, dass eine Verfassungsänderung immer das doppelte Mehr braucht, also Zustimmung von Volk und Ständen. Und das ist der Grund. Heute ist die Initiative traktandiert gewesen, und das ist der Grund, warum der Ständerat heute darüber debattiert hat.
Schon recht kompliziert. Kann man das noch etwas einfacher erklären?
Es wird nachher noch viel komplizierter, wenn du willst.
Entschuldigung. Es liegt mehr an mir.
Also, ich probiere es sonst vielleicht einmal. Also, über die Frage, ob es bei der Abstimmung über die EU-Verträge dann irgendwann ein Ständemeer braucht. Über die wird ja hinter den Kulissen schon recht lang gestritten. Wir haben da im Politbüro auch schon über das gestritten. Und durch die parlamentarische Initiative, die jetzt Fabian vorher angetönt hat, hat das wie so ein bisschen institutionelle Reform angenommen. Und dann hat man die in verschiedenen Kommissionen behandelt. Vielleicht können wir dann auf das Hickhack genommen, das dort gefolgt ist. Aber auf jeden Fall hat man jetzt aufgrund von einem Streit, den es aus dem herausgegeben hat, hat man jetzt beschlossen, dass es jetzt an der Zeit wäre, um nicht nur in der Kommissionen über das reden, sondern dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt wäre, um das mal im Rat zu machen, dass man eigentlich öffentlich die Grundsatzfrage klärt oder einen ersten Entscheid fällt, braucht es so ein Ständemeer oder braucht es eine Verfassungsanpassung? Und vielleicht ein kleiner Spoiler, der Grundsatzentscheid ist noch nicht gefallen.
Larissa, du hast zugelost. Hat man jetzt heute überhaupt über das geschwätzt?
Nein, es war recht anstrengend zum Zuhören, ehrlich gesagt, weil es ist nicht wirklich um Inhalt gegangen, es ist auch nicht oder nur punktuell darum gegangen, was das eben eigentlich für eine Bedeutung hat, polittaktische oder eben für die Abstimmung, sondern es ist vor allem um so klein hin und her gegangen zwischen der Räten und welche Kommission jetzt genau zuständig ist aufgrund von welchen Zuständigkeiten und wo das jetzt wer einen Fehler gemacht hat bei der Anhandnahme von dem Thema und wer jetzt genau zuerst soll können dürfen entscheiden und ob jetzt die Kommission das macht und so. Und es sind sehr viele Worte des Entsetzens geäußert worden von beiden Seiten, dass man da eben dem Ruf von der Räte schweren Schaden zufüge, dass es ein Eigengoal ist und so weiter, was man da macht. Und am Schluss hat man nicht mehr ganz, ist man gar nicht mehr genau daraus gekommen, wer jetzt findet, was genau den Institutionen soll Schaden zufügen.
Wir haben versprochen, es wird kompliziert und wir haben es schon eingelöst. Vielleicht noch ein bisschen der Grundkonflikt bei diesen Kommissionen war, welche Kommission dann eigentlich darf über den Vorstoß von Andrea Caroni befinden. Und dort muss man wissen, dass in der außenpolitischen Kommission die Europafreunde wesentlich stärker vertreten sind als in der staatspolitischen Kommission. Jetzt ist das Geschäft aber zuerst bei der staatspolitischen Kommission von Ständerat und Nationalrat gewesen und dort recht gut angekommen. Und dann hat eben die Aussenpolitische Kommission, wo mehr Befürworter von den EU-Verträgen drin sind, hat dann gefunden, Moment, das ist eigentlich etwas für uns. Und dann ist das Büro vom Nationalrat zum Zug gekommen, wo in diesen Fällen als Schlichtungsstelle fungiert quasi. Und hat gesagt, stimmt, das ist etwas für die Aussenpolitische Kommission. Und aus diesem Streit heraus hat man dann eigentlich gesagt, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, um das mal im Plenum anzuschauen.
Ich würde es gerne noch ein bisschen komplizierter machen und noch so eine kleine Lektion Staatskunde einfügen. Wie läuft das normalerweise? Also es gibt zum Glück ja nicht, längst nicht bei jedem Geschäft so ein Hickhack, oder? Das, was die Staatspolitische Kommission vom Ständerat da gemacht hat, ist eine parlamentarische Initiative. Jetzt das normale Prozedere ist so, wenn eine Kommission sich dazu entscheidet, so eine parlamentarische Initiative zu lancieren, dann ist das nächste Gremium, das sich mit dem Vorschlag befasst, automatisch die Schwesterkommission vom anderen Rat. Also in dem Fall wäre es die Staatspolitische Kommission vom Nationalrat gewesen. Wenn die dann sagt, wir sind einverstanden mit dem Vorschlag, dann geht das Geschäft wieder zurück in die Ursprungskommission. Die tut dann einen Gesetzes- oder Verfassungsartikel oder was auch immer ausarbeiten und dann kommen dann irgendwann, wenn die Kommission fertig ist mit ihrer Arbeit, kommen dann die beiden Ratskammern zum Zug. Oder? Und wenn die Schwesterkommission aber sagt, nein, die parlamentarische Initiative wollen wir nicht, dann kommt das Geschäft auch wieder zurück in die Ursprungskommission und die muss es dann aber zuerst ins Ratsplenum bringen. Und wenn das Ratsplenum dann findet, doch, das wollen wir entscheiden uns im Grundsatz für den Vorschlag, dann geht es wieder in einen anderen Rat. Ich mache es nicht noch komplizierter mit noch weiteren Ausführungen. Der Punkt ist jetzt einfach der, da hat jetzt wie die nationalrätliche Seite gesagt, da hat die Staatspolitische Kommission vom Ständerat ihre Zuständigkeit verletzt. Sie entscheidet da über eine Sache, die nicht ihre Angelegenheit ist. Und darum hat wie die Aussenpolitische Kommission das Geschäft an sich gerissen. Mit dem Resultat, dass sie sagt, nein, den Vorschlag wollen wir nicht. Und das hat jetzt wie eben zur Folge gehabt, dass die Staatspolitische Kommission vom Ständerat mit ihrem Vorschlag heute hat müssen ins Ratsplenum gehen. So, ich hoffe...
Los, noch irgendjemand zuhört.
Hallo. Ja, also unsere Hörerinnen und Hörer können da vielleicht Druck spulen oder, und das fünfmal hintereinander anhören. Dann
unbedingt, ja.
Hat man es verstanden. Aber lustig ist jetzt eben als Resultat, oder nämlich der Ständerat hat wir beschlossen, es interessiert uns nicht, was der Nationalrat, was das Büro vom Nationalrat und die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat gemacht haben. Wir stellen uns auf den Standpunkt, die Initiative ist von den beiden staatspolitischen Kommissionen bewilligt und wir machen jetzt einfach weiter. Also es ist wie so eine kleine Palastrevolution gegen den Nationalrat, wo jetzt da der Ständerat heute beschlossen hat.
Gut, wir nehmen jetzt zwei Sachen mit aus dem. Zum einen, was wirklich interessant ist, es gibt bei so Geschäften, die umstritten sind, Dynamiken innerhalb des Bundeshauses, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das heisst, es ist eigentlich ganz grundsätzlich gesprochen entscheidend, in was für einer Kommission ein Geschäft zuerst behandelt wird, wenn es in verschiedenen Kommissionen theoretisch Platz hat. Weil je nachdem kommt es anders raus, oder? Das ist das, was man sagt, was man mitnehmen kann, oder?
Genau, Kommissionen sind wichtig und unter Umständen eben auch die Ratskammern, oder? Es gibt Geschäfte, wo das ein riesen Thema ist, weil Ratskammer beschäftigt sich zuerst damit, weil je nachdem ist es dann gerade schon gestorben und hinweg. Wenn man weiss, dass die eine Ratskammer an einem Geschäft gewogener ist als die andere.
Ja, und auch eben bei der Kommission ist es so, dass man dort einen Antrag hat von der Mehrheit von der Kommission, die dann etwas will und vielleicht noch Minderheitsantrag dagegen. Und oft folgt der Rat halt dem Mehrheitsantrag, weil er quasi sagt, das sind Spezialistinnen und Spezialisten für das Thema, die werden das schon richtig entschieden haben und weil natürlich Kommissionen auch nach den Mehrheiten im Rat zusammengesetzt sind, in der Regel ungefähr. Und dann ist es natürlich so, dass wenn eben die Kommission wieder vorspurt, dass dann wahrscheinlich der Rat in eine ähnliche Richtung geht. Das gilt aber sicher nicht immer.
Das ist Punkt 1. Punkt 2, das war jetzt mehr eine Frage. Spielt es jetzt bei diesem Ständemir überhaupt so eine grosse Rolle? Ist nicht jetzt schon klar, welche Ratskammer in der Tendenz zu welchem Entscheid kommen wird, wenn das dann tatsächlich inhaltlich auch behandelt wird?
Ja, mal, man kann davon ausgehen, dass der Ständerat wahrscheinlich findet, es braucht das Ständemir, weil der Ständerat ja quasi Kantone vertritt und dass der Nationalrat wird zum Schluss kommen, es braucht keins. Das ist aber schon, also das wird wahrscheinlich auch so rauskommen. Man kann damit rechnen, dass im Ständerat ein recht knappen Entscheid wird sein. Da haben schon Leute angefangen zu rechnen wie verrückt. Und die einen meinen, es gibt ein 21 zu 24 und die anderen meinen irgendwie 22 zu 23 und so weiter. Also aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich, werden sie sagen, ja, es braucht ein Ständer mehr und eben der Nationalrat wahrscheinlich eher, es braucht keins. Und nachher muss man in eine Einigungskonferenz hineingehen, wenn das lang so hin und her geht und man keine Lösung findet.
Wie das denn genau auf welche Seite kippt, wird dann in der Einigungskonferenz entschieden. Über das reden wir später noch ein bisschen. Mir nimmt jetzt eine andere Frage Wunder. Es wird sehr inhaltlich argumentiert, aber das, man hat häufig das Gefühl, bei diesem Stand mehr geht es nicht mehr um inhaltliche Fragen, sondern um rein politische. Wer eher für das Stand mehr ist, der ist gegen die Verträge. Wer eher dagegen ist, ist eher für die Verträge. Jacqueline, wie hat aus dieser Frage nach dem Stand mehr so eine politische Frage können werden? Weil am Anfang war es ja eine andere.
Ja, die Diskussion um Ständemehr gibt es ja an sich auch schon lange und die bricht auch immer wieder auf. Meistens dann, wenn irgendeine Vorlage knapp nicht durchkommt, eine Initiative, weil sie am Ständemehr scheitert, dann gibt es immer grosse Grundsatzdebatten. Und vielleicht hole ich schnell ein bisschen aus und versuche nachher deine Frage zu beantworten. Aber beim Ständemehr ist es ja ursprünglich darum gegangen, dass die kleinen ländlichen Kantone nicht immer einfach dominiert werden von den grösseren bevölkerungsreicheren Kantone, dass sie also quasi das Veto einlegen können. Und jetzt ist aber die Bevölkerung, vor allem in den städtischen Kantonen, seit dieser Einführung ja sehr stark gewachsen. Also irgendwie der Kanton Zürich, der hat, glaube ich, 40 Mal mehr Einwohner als der Kanton Uri. Das heisst, auch die Stimme von einem Urner hat 40 Mal mehr Gewicht als der von einer Zürcherin. Und grundsätzlich gibt es ja in einer Demokratie so etwas wie das Prinzip, das heisst «One man, one vote». Jede Stimme zählt gleich viel. Und um das herum gibt es dann regelmäßig Diskussionen. Ist das noch zeitgemäss? Ist das richtig? Da haben wir auch schon im Politbüro darüber geredet. Und jetzt bei diesen EU-Verträgen ist es so, dass man davon ausgeht, dass die Hürde natürlich wesentlich höher ist, wenn es ein Ständemehr braucht für eine Annahme. Dort redet man dann von einem Ja-Anteil total von etwa 55%. Das sind so Berechnungen und Schätzungen, aber das zeigen, dass es etwa so viel bräuchte, dass dann die Verträge durchkommen. Und das macht das Ganze natürlich dann recht viel anspruchsvoller, um das der Bevölkerung verkaufen. Und jetzt eben könnte man die zwei Sachen natürlich gesondert anschauen. Ist Ständemehr eine gute Sache, staatspolitisch, ja oder nein? Und man könnte anschauen, sind die EU-Verträge eine gute Sache, ja oder nein? Aber jetzt in dieser Debatte macht die Unterscheidung fast niemand mehr, weil die Leute halt sich dann recht stark leiten lassen davon, möchte ich, dass die EU-Verträge durchkommen oder nicht. Vielleicht kleine Klammern. Jemand, der diese Unterscheidung eben macht oder das für sich in Anspruch nimmt, ist der Andrea Caroni. Wir haben vorher gesagt, er hat die komplizierte parlamentarische Initiative verantwortet, wo, ich möchte jetzt da nicht auch nochmal zu lang ausholen, aber dort geht es wiederum, dass man in die Verfassung schreibt, wie man damit umgeht, dass es eben einen potenziellen Konflikt gibt zwischen dem Zuwanderungsartikel und den neuen EU-Verträgen. Und das hat dann auch ein bisschen Irritation ausgelöst, weil der Caroni, der ist ja FDP-Vizepräsident. Seine Partei, die ist eigentlich für die Verträge, hat sich gegen das Ständemehr ausgesprochen. Der Ignacio Cassis, der Außenminister, ist ein FDPler und einer der wichtigsten Verfechter von diesen neuen Verträgen. Und der Caroni sagt dann halt, boah, er sagt ja auch, glaube ich, ein sanfter Befürworter von den neuen Verträgen oder irgendwie so hat er es ausgedrückt. Ihm ist es einfach wichtig, dass das staatspolitische Problem gelöst und geklärt wird. Und ich finde, das ist recht typisch für Andrea Caroni, dass er so ein Prinzip eigentlich, dass ihm das sehr wichtig ist. So funktioniert er als Politiker. Aber was ich sagen möchte, die allermeisten Politikerinnen und Politiker ticken in dieser Frage gerade ein bisschen anders.
Ich glaube, es gibt schon noch ein paar so sanfte Befürworter. Ich kenne allerdings keinen sanften Gegner, der findet Ständemehrung nicht nötig.
Wenn einer zulässt, bitte melden.
Vielleicht einfach noch zur Ergänzung. Ein Grund, warum jetzt das auch so heiß diskutiert wird im Fall der Verträge. Oder ich meine, in den allermeisten Fällen müssen wir ja nicht darüber streiten, ob es ein Ständemehr gibt oder nicht. Also jetzt im Fall vor Abstimmung über 10 Millionen Schweiz ist der Fall klar. Das ist eine Volksinitiative. Das braucht obligatorisch das doppelte Mehr von Volk und Stände. Hingegen das Referendum über das Zivildienstgesetz, über das man auch abstimmt an dem Wochenende, das braucht kein Stände mehr, oder? Weil Gesetzesreferendum ist auch klar geregelt. Da langt das Volksmehr in die eine oder andere Richtung. Und die Verfassung gibt eigentlich, die zählt die Fälle auf, wo es ein Ständemehr braucht. Und also Staatsverträge, wie jetzt die bilateralen drei, sind da nicht dabei. Jetzt ist es aber so, man hat in der Vergangenheit, das letzte Mal 1992, wo man über den EWR abgestimmt hat, ein sogenanntes Referendum sui generis statuiert. Das heisst, man hat gesagt, die Verträge, die sind derart wichtig, die haben quasi Verfassungsrang, dass wir als Parlament von uns aus entschliessen, das obligatorisch Volk und Stände zur Abstimmung vorzulegen. Und das ist jetzt die grosse Frage, ob man das bei diesen Verträgen auch wieder machen will oder nicht. Aber das Referendum sui generis, das ist ein bisschen eine gewackelige Angelegenheit, wenn wir ehrlich sind. Also es gibt viele Staatsrechter, die finden, eigentlich ist das nicht zulässig, das ist so nicht vorgesehen in der Verfassung.
Die Logik ist ja dort dann auch, dass man einfach das Gefühl hat, wenn man noch ein Ständemehr hat, dann würde das die Legitimation von diesen Verträgen im Fall von einer Annahme erhöhen. Oder das ist auch die Argumentation von denen, die sich für so ein Ständemehr sui generis aussprechen.
Und um das aber eigentlich ein bisschen umzugehen, ist jetzt eben die Verfassungsänderung zum Thema geworden. Weil das ist nochmal ein anderer Weg. Da sagt man eben, dass der Bereich von der Zuwanderung in den neuen Vertrag mit der EU, der widerspreche eben dem Artikel, der aus der Masseneinwanderungsinitiative rausgegangen ist damals, aus dem Ja zu dieser Initiative. Weil man dort sagt, die Schweiz soll ihre Zuwanderung aktiv selber können steuern. Und jetzt sind ja in der Umsetzung unter anderem eben die Kontingente beschlossen worden. Und jetzt ist es so, bei dem neuen EU-Vertrag gibt es zwei Punkte, wo das soll widersprechen. Also einerseits geht es um den Familiennachzug, dort gibt es gewisse Erleichterungen. Vor allem geht es um eintragende Partnerschaft, also um homosexuelle Paare und denen ihre Kinder oder engen Verwandten. Und dann gibt es eben noch die dynamische Rechtsübernahme, also dass man sagt, man übernimmt auch künftige Änderungen im Recht von der EU, übernimmt man auch in der Schweiz. Und das tut dann eben auch zählen für die Zuwanderung. Und da wird quasi gewarnt, ja, wenn man ja dann irgendetwas übernimmt in Zukunft, dann nachher tut man ja die Zuwanderung nicht mehr selbstständig steuern. Und Gegner von dem Verfassungsartikel sagen einerseits, ja, beim Familiennachzug, da geht es um sehr wenig Personen. Es geht um gemäss dem Justizdepartement um ungefähr 100 bis 160 Personen, die quasi Partner sind. Und dann geht es noch um irgendwie 7 bis 12 Kinder pro Jahr, wo auch noch auf diesem Weg in die Schweiz kommen. Und sie sagen auch, die Gegner von dieser Verfassungsbestimmung, ja, man hat ja die Möglichkeit, bei der Übernahme von neuem EU-Recht in Zukunft auch wieder abzustimmen, wenn man das nicht gut findet. Darum kann man ja quasi gleich selbstständig als Schweiz entscheiden, will man das oder will man das nicht. Also das einfach noch schnell, um die inhaltliche Argumentation, die heute im Ständerat eben gefehlt hat, da noch schnell quasi abhandeln.
Haben wir denn die Politisierung von dieser Frage gespürt heute in der Debatte, Larissa?
Ja, man hat es insofern gespürt, als eben gewisse Leute, wo die Position von Andrea Caroni zum Beispiel vertreten. Also Andrea Gmür ist auch so eine, vielleicht kann man sagen, sanfte Befürworterin. Vielleicht sagt sie auch, sie sei eine überzeugte Befürworterin, die aber Stände mehr will. Und sie hat sich dann richtig quasi angefangen zu entschuldigen, warum sie jetzt quasi die zwei unterschiedlichen Positionen hat. Respektive sie hat gesagt, sie fände es eigentlich mühsam, dass man sich da müsse rechtfertigen dafür, dass man eben für Stände mehr ist, aber auch für die Verträge.
Was mich an meiner persönlichen Haltung stört, ist, dass ich damit automatisch bei den Gegnern der bilateralen drei bin. Ich werde nämlich den Eindruck nicht los, dass alle, die dermaßen vehement eben das Ständemehr fordern, die bilateralen drei mit allen Mitteln zum Scheitern bringen möchten. Zu denen gehöre ich nicht.
Also das hat sicher eine Rolle gespielt und dann noch ein paar, die gesagt haben, hey, jetzt müssen wir einfach mal offen darüber reden, um was es eigentlich geht und dass eben das entscheidend ist auch für den Erfolg von diesen Verträgen. Also es hat schon ein bisschen eine Rolle gespielt, neben dem ganzen Geplänkel, was es da noch gegeben hat, über die formellen Regeln.
Und im Übrigen ist ja gerade Andrea Gmür wieder ein interessanter Fall dafür, wie kompliziert die ganze Sache ist. Du hast richtig gesagt, Larissa, oder? Sie ist für die Verträge, aber auch für Stände mehr. Sie ist aber gegen den Vorschlag von Andrea Caroni. Also sie will jetzt nicht eine Verfassungsänderung, sondern sie will, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eben so ein, ein Referendum sui generis. Und sie ist auch dagegen gesehen, dass man jetzt das nochmal an die Kommission schickt und die jetzt da den Vorschlag ausarbeitet. Also es sind wirklich interessante Fronten auch, die sich da zum Teil bildet.
Es gibt Rechtskonservative bei uns, wo jeder einzelne Ständerat, jede einzelne Ständerätin weiss schämen und publik machen, wo gegen ein Ständemehr ist, bei dieser Abstimmung. Woher kommt die Intensität von dieser Debatte, wo ja die Abstimmung noch lang und lang weg ist?
Also wenn du sagst, es gibt Rechtskonservative bei uns, dann gehe ich davon aus, du meinst den Nebelspalter.
Bei uns im Land, habe ich natürlich gemeint.
Okay, ja, dann reden wir aber vom Gleichen. Im Podcast «Bern einfach», wo von Dominik Feusi und Markus Somm publiziert wird, dort war das ein Thema gewesen, jüngst. Und dort haben die beiden recht klar gemacht, was sie erwarten von den Ständeräten, vor allem von den bürgerlichen, von den Mitte-Ständeräten, dass die für ein Ständemehr sind. Also sonst müsste es ja nicht im Ständerat sein, ist die Argumentation gewesen. Und dann hat es geheißen, bei uns, also ans Publikum gerichtet, bei uns erfahren ihr alle, die falsch abstimmen und wir werden euch an den Pranger stellen, ist das Zitat gewesen. Ich nehme an, du hast auf das angespielt.
Wer kommt das?
Es kommt eigentlich aus einem falschen Verständnis heraus, was der Nutzen vom Ständemehr oder die Funktion ist, finde ich. Weil man tut irgendwie so, als würde Ständemehr-Kantone so als Ganzheit schützen. Aber es schützt ganz klar nur die kleinen konservativen Landkantone. Und für das ist es eingeführt worden. Und man hat aber zum gleichzeitig die grossen Kantone schützen, hat man ja nicht gesagt, es gibt jedes Mal ein Ständemehr, sondern es gibt nur bei gewissen Fragen ein Ständemehr und für das gibt es Regeln. Und wenn man jetzt sich über die Regeln hinweg gesetzt, dann setzt man sich eigentlich auch über die Rechte der grossen Kantone hinweg. Und darum ist es eigentlich sehr vereinfacht, zu sagen, dass alle Kantonsvertreter jetzt müssen, für so ein Ständemehr sein, finde ich.
Und gleich kann man sich vorstellen, dass das auf gewisse Ständerätinnen und Ständeräte aus kleinen Kantonen vor allem dann doch einen gewissen Druck ausübt.
Du hast ja gefragt, Philipp, woher kommt das? Und ich glaube, für eine sehr grundlegende Ebene kommt es von dieser enormen Bedeutung her, wo jetzt die rechtskonservativen Kreise den bilateralen Dreh zumessen. Also die haben wirklich zu einer Art Endkampf um die Existenz vor der Schweiz blasen. Also man stellt bewusst jetzt eben wieder die Parallelen mit dem EWR, mit dem EWR-Abstimmungskampf her, wo eben schon mal so eine Stimmung geherrscht hat. Und jetzt wird einfach auf jeder denkbaren Ebene, sei es inhaltlich, sei es institutionell, wird jetzt nach Weg gesucht, um die Verträge verhindern. Und das Ständemehr ist eben eins von den Instrumenten, wo sich die entsprechenden Kreise dann eben erhoffen, dass es zur Verhinderung von diesen Verträgen beiträgt. Aber da ist wirklich so ein bisschen eine Endkampfstimmung in diesen Kreisen und das erklärt schon auch jetzt die Emotionalität um die Ständemehr-Debatte.
Es wird natürlich auch so zu einer Identitätsfrage gemacht, respektive es ist neumaturen auch eine Identitätsfrage, oder? Es geht darum, sieht man die Schweiz als einen Teil von Europa in einer konfliktbeladenen Zeit, sieht man die Schweiz als Insel, die sich abschotten muss, um ihre bisherige Erfolgsformel zu bewahren, sieht man sie als quasi beherrscht von eben kleinen konservativen Kantonen versus versus der grossen städtisch geprägten Kantonen, wie gewichtet man quasi wirtschaftlichen Erfolg versus endloses Wachstum möglicherweise, wo eben auch teilweise unangenehme Nebenerscheinungen hat, wie Wohnungsmangel und so weiter. Und was denken wir über Brüssel? Sehen wir die quasi als Vögt, die uns irgendetwas vorgeben wollen? Oder sehen wir das als Partnerschaft und? Also es sind schon da einfach zwei Blöcke, die sich halt schon seit Jahren gebildet haben. Es ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass wir über eine Europafrage abstimmen, aber es wird immer, denke ich, polarisierter zwischen den beiden Blöcken. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass eben dann quasi so ein Shaming stattfindet.
Interessant ist der Zeitpunkt der Debatte im Ständerat. Und zwar interessant darum, weil am Sonntag ist die Abstimmung über 10 Millionen Schweiz. Und in der Berichterstattung über die Debatte, auch ein bisschen im Reden im Vorfeld mit euch zu diesem Thema, ist schon klar, das hat miteinander zu tun. Wie genau?
Also wir haben ja vorher schon gesagt, dass es ein gewisses Spannungsfeld gibt zwischen dem Zuwanderungsartikel, der schon in der Verfassung ist, nach der Masseneinwanderungsinitiative, und den neuen EU-Verträgen oder Personenfreizügigkeit allgemein. Was quasi da höher zu gewichten ist, dass die Schweiz die Zuwanderung selber steuern soll oder die Personenfreizügigkeit. Und dort hat man bis jetzt können argumentieren, die Bevölkerung hat auch recht genau gesagt, welches Prinzip sie höher gewichtet, nämlich haben wir ja dann nachher noch über die SVP-Begrenzungsinitiative abgestimmt, die eine harte Durchsetzung von dieser Masseneinwanderungsinitiative verlangt hätte, und die ist klar abgelehnt worden. Und das hat man dann interpretiert als eben das Volk gewichtet so, dass Personenfreizügigkeit höher ist. Wenn jetzt am Sonntag das gleiche Stimmvolk würde Ja sagen zu der 10 Millionen Initiative, dann würde man die Frage wahrscheinlich schon einmal ein bisschen von Neuem und anders diskutieren, vor allem weil die Initiative ja dann in letzter Konsequenz auch eine Kündigung von der Personenfreizügigkeit verlangt.
Und umgekehrt, Jacqueline, wenn es ein Nein gibt am Sonntag?
Wenn es ein Nein gibt, dann kann man das so interpretieren, dass die Bevölkerung die Grösse der Einwohnerzahl nicht möchte deckeln bei einem gewissen Wert. Und dann gestaltet sich die Ausgangslage ja eigentlich ähnlich, wie wir sie bis jetzt gehabt haben. Und dann könnte man wahrscheinlich auch argumentieren, dass Personenfreizügigkeit weiterhin als Prinzip höher zu gewichten ist.
Man kann vielleicht noch ergänzen, oder es kommt dann schon auch noch auf das Ausmaß an von einem allfälligen Nein. Ich habe die Vermutung, dass wenn es jetzt wirklich nur ein hauchdünnes Nein gibt und vielleicht sogar eine klare Mehrheit der Kantone dieser Initiative sogar zustimmen würde, oder, dass das vermutlich der Europadiskussion schon ein bisschen einen Dämpfer versetzt und tendenziell die Chancen vom Ständemehr erhöht. Hingegen, wenn man jetzt ein relativ klares Nein von beispielsweise 55% hätten und die Ständemehr vielleicht ebenfalls verfehlt, dann gibt das tendenziell wahrscheinlich den Europa-Freunden-Auftrieb und es wird wahrscheinlich dann auch Auftrieb geben in der Frage, ob jetzt die Bilateralen auch dem Ständemehr sollen gestellt wäre oder nicht.
Das heisst, als Wegleitung für die, die jetzt hier zuhören, kann man sagen, wir sollten schauen, was am Sonntag genau passiert und kann aus dem ein bisschen ablesen, wohin die Dynamik geht, in welche Richtung. Entscheidend wird dann irgendwann einmal sein, wenn es jetzt um die Frage von diesem Ständemehr geht, wie eine allfällige Einigungskonferenz zusammengesetzt wird. Und dort ist halt schon entscheidend, in welcher Kommission das Geschäft behandelt wird. Oder weil am Schluss werden Leute aus den entsprechenden Kommissionen in die Konferenz geschickt. Das heisst, wenn wir jetzt noch wissen, was Fabian am Anfang gesagt hat, es kommt eben darauf an, ob das Geschäft bei der Außenpolitischen Kommission im Nationalrat ist oder bei der Staatspolitischen. Ist das jetzt eigentlich fix? Wird das ganz sicher von der Russpolitischen behandelt im Nationalrat? Wissen wir das?
Ja, also im Moment ist eben die Staatspolitische Kommission vom Ständerat, die es jetzt wieder an sich gerissen hat. Und ob es im einen Rat von der Außenpolitischen Kommission und im anderen Rat von der Staatspolitischen Kommission kann behandelt werden, das dunkelt mich, das geht nicht. Aber ich kenne das Parlamentsgesetz jetzt auch nicht so genau, um zu wissen, dass das nicht geht. Also auf jeden Fall, dass zwei Kommissionen, zwei verschiedene, die gleiche Vorlage behandeln mit genau dem gleichen Aspekt, das hat es laut Andrea Caroni noch nie gegeben in der Geschichte des Parlaments. Und ich nehme an, das gilt auch dafür, wenn sie zu zwei verschiedenen Räten gehören. Also wahrscheinlich muss man sich irgendwann festlegen, aber die Frage ist, rebelliert jetzt der Nationalrat wieder und wer setzt sich jetzt da durch? Also es ist ein wahrer Krimi, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen sehr technisch getönt hat bei uns.
Ich finde es nicht unglaublich, dass so eine entscheidende Frage, wie was für Beziehungen die Schweiz zu Europa hat, am Schluss von so, wie soll ich sagen, von so Formalien abhängt, die man eigentlich niemandem erklären kann, der nicht seit 10 Jahren im Bundeshaus ein- und ausgeht.
Sehr kurze Antwort. Moll.
Ja, ich gebe eine bisschen längere Antwort. Ich glaube, es wäre für unser Land sowieso nicht wahnsinnig gut, wenn Volk und Stände in dieser Frage, wenn es dann mal zur Abstimmung kommt, anders entscheidet. Also verschiedene Entscheidungen, meine ich, es wäre nicht gut für den Zusammenhalt vom Land, wenn die Verträge allein am Ständemeer scheitern. Also wenn das Volk das eigentlich wette, aber die konservativen kleinen Kantone verhindern das mit ihrer Vetomacht. Das wäre aber auch nicht ideal. Wenn sich jetzt die Politik dafür entscheiden würde, kippt das Ständemeer da, beziehungsweise eben, wir halten fest, dass das da nicht nötig ist und dann gibt es ein Volksmeer und eine Mehrheit der Stände wäre eigentlich dagegen. Also auch das würde wahrscheinlich den inneren Frieden ein bisschen trüben. Oder? Also ich glaube, die Frage ist so substanziell, dass es besser wäre fürs Land, Volk und Stände ziehen da am gleichen Strick. Aber das kann man natürlich nicht steuern. Oder? Also das Abstimmungsergebnis wird dann halt so sein, wie es dann das Letzte ist.
Das heisst aber, wenn ich jetzt richtig verstanden, hast du jetzt ein kleines Plädoyer fürs Ständemeer gehalten, Fabian?
Nein, hast du mich falsch verstanden, weil ich glaube halt, wenn man muss gewichten, oder? Wem geben wir mehr Gewicht? Geben wir dem Volk mehr Gewicht oder den Kantonen, den Ständestimmen? Dann bin ich ganz klar Meinung. Also, wenn es hart auf hart kommt, dann muss das Volksmeer sein. Und jetzt wird es halt wieder ein bisschen verfassungspuristisch, aber eigentlich ist die Sache von der Verfassung her relativ klar. Für die Verträge sind kein Stände mehr vorgesehen und allein aus politischen Opportunitäten raus, jetzt so eins zu statuieren, fände ich falsch, weil das Ständemeer, finde ich, ist ein heikles Instrument und umso wichtiger ist, dass man es sorgfältig zur Anwendung bringt. Aber jetzt haben wir ja leider die Raffaela, die eine überzeugte Befürworterin ist vom Ständemeer mit ihrer Runde. Sie würden wir jetzt da natürlich energisch widersprechen.
Genau, liebe Grüße an Raffaela, sie wäre für ein Ständemeer.
Ich finde, es kommt schon auch noch davon, man muss beachten, was denn das für Folgen hat, wenn man jetzt den Entscheid da trifft. Wenn man jetzt nicht mal von dieser sui generis Frage redet, die da sicher auch schon oft abgehandelt worden ist, sondern von dieser Verfassungsänderung, weil man sagt, es tut dem Zuwanderungsartikel widersprechen. Ich meine, es gibt schon relativ viele Gesetze, wo man kann sagen, oder Verträge, wo man kann sagen, es tut auf irgendeine Art und Weise einer selbstständigen Steuerung von der Zuwanderung widersprechen. Es gibt zum Beispiel auch Freihandelsabkommen mit diversen Staaten und unter anderem China, wo ein Passus drin hat, wie zum Beispiel Fachkräfte aus China können in die Schweiz kommen. Dort gibt es auch kein Kontingent oder irgendetwas, wo quasi eine Obergrenze setzt oder wo sagt, dann und dann ist es, können wir sagen, dass es zu viel ist oder was auch immer. Also es gibt dann da Konsequenzen, die durchaus auch noch für künftige Freihandelsabkommen könnten wichtig sein und so weiter und vielleicht auch für andere Gesetze, die man beschließt. Und wenn man dann jedes Mal die Verfassung ändert, dann hat man einfach eine grosse Walze in Gang gesetzt von Volksabstimmungen, die auch irgend auf eine Art und Weise dem Zuwanderungsartikel eben, widersprechen. Und das finde ich schon auch noch ein relevanter Punkt, wenn man sagt, nur schon ein bisschen, nur schon ein, zwei zusätzliche Leute, die quasi kommen und wir nicht 100% kontrollieren können, sind ein Problem für den Zuwanderungsartikel, dann ja, wird es wahrscheinlich irgendwie schwierig.
Also ich schätze den Andrea Caroni als Politiker. Ich finde ihn einen intelligenten, differenzierten Kopf, der auch immer wieder vor unbequemen Positionen nicht zurückschreckt. Aber in dem Fall kann ich seine Argumentation wirklich nicht nachvollziehen. Weil man muss ja sehen, oder? Jetzt sagt er, ja, die Bilateralen widersprechen dem Zuwanderungsartikel. Ich meine, wenn etwas dem Zuwanderungsartikel widerspricht, dann ist es die Umsetzung auf Gesetzesebene, die das Parlament beschlossen hat. Oder also, der Zuwanderungsartikel sagt, dass man Zuwanderung mit Kontingent und Höchstzahlen steuert und das Parlament unter Mithilfe der FDP von Andrea Caroni hat entschieden, dass es so Kontingent und Höchstzahlen nicht geben soll. Also man hat eine Umsetzung beschlossen, wo Buchstaben von der Verfassung eindeutig widerspricht. Und jetzt sagen die Verträge, die widersprechen dann aber dem Zuwanderungsartikel so sehr, dass man jetzt da eine Verfassungsänderung braucht, finde ich vor dem Hintergrund ein bisschen Jux, muss ich wirklich sagen.
Wissen wir denn eigentlich, wenn die Abstimmung stattfindet?
Über die Bilaterale?
Mhm.
Ja, nein, das wissen wir immer noch nicht genau. aber wenn das noch ein langes Hin- und Hergezirkel gibt zwischen den Räten, dann wahrscheinlich nach den Wahlen, das heisst im Jahr 2028.
Wahnsinn. Fabian, Jacqueline, Larissa, danke vielmals, heute über das Schandemeer geschwätzt. Einmal mehr, es ist immer eine Freude.
Nächstes Mal so ein bisschen etwas locker-flockiges wieder.
10 Millionen Schweizer Schienen. Dieser Sonntag ist Abstimmungssonntag. Es geht um den Zivildienst und es geht um 10 Millionen Initiativen. Wir werden den ganzen Tag auf der Webseite alle aktuellen Resultate und Einschätzungen haben. Wir werden auch am Montag apropos zu den Abstimmungen machen und nächste Woche sind wir sicher im Politbüro über den ziemlich wichtigen Abstimmungssonntag schwätzen. Freut euch drauf. So ganz so staats-, so guteigenössisch, staatspolitisch geile Abstimmungen.
Ja, ob wir dann wirklich nochmal darüber reden, können wir ja noch entscheiden. Also, wir haben jetzt dieser Initiative schon recht viel Raum gegeben im Politbüro. Wahrscheinlich so viel wie noch fast keine andere Vorlage.
Aber ein bisschen freuen auf den Sonntag, tust du dich auch, Larissa?
Natürlich, natürlich.
Und die zwei auch?
Ja, ist schon einer von den wichtigeren Abstimmungssonntagen. Freuen, ja, es hängt dann auch ein bisschen vom Abstimmungsresultat ab, wie sehr ich mich freue, ganz ehrlich gesagt.
Bin gespannt.
Jacqueline schweigt aus. Danke vielmals. Diese Folge vom Politbüro hat Noah Fendt produziert. Euch allen ein ganz schönes Wochenende, ob ihr jetzt der Abstimmungssonntag voll reinzieht oder nicht. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, habt's gut. Ciao zusammen.
Ciao,
ciao zusammen. Tschüss zusammen.